Und ich hatte einen Sidekick gesprochen von Hannes Maurer. Und zu der Zeit durfte man immer noch zu zweit im Atelier stehen. Und ich hatte dann da immer meine 5 bis 8 Zeiler und musste da irgendwie noch Nuancen setzen und den Witz treffen. Und er hat immer nur Stichworte gegeben und hat dann immer, wenn ich eine Aufnahme verkackt habe, hat er angefangen zu zählen, wie viele Aufnahmen ich jetzt schon habe.
Nein, wie gemein.
Bis ich dann irgendwann bei der 13. Aufnahme meinte, so noch einmal und ich schmeiß was nach dir und dann habe ich irgendwann einen Barhocker geworfen.
Schenken wir noch eine.
Kleiner Alarm mal vorne dran.
Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber.
Rhythmus ein bisschen schneller.
Eine noch für den Sohn und geschwommen.
Vordere Teile klein.
Hart 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell.
Bitte Hart 4, aber weich rein.
Danke.
Bei uns heute im Podcast unser lieber Kollege Marcel Collet. Freue mich.
Ich mich auch. Hi.
Juhu. Bene hat vorhin schon gefragt, wie spricht man den Namen dann auch aus? Ist ja ein französischer Nachname, ne?
Ja, also hugenottisch, aber ja. Accent aigu auf dem E, also Collet, ein langes E.
Ich hätte gleich wieder gesagt Collet, weil ich wollte okay. Den zaubern, aber das wäre falsch, ne?
Ja, völlig. Und in Berlin ist es meistens Kolle, aber...
Echt?
Ach, ehrlich?
Na ja, klar.
Ich hab mir gedacht, ich besetze heute mal den Kolle, wa?
Genau, auch bei jedem Arzt. Herr Kolle, bitte, ja, ich heiße zwar Collet, aber ich komme trotzdem mit.
So, Herr Kolle, Marcel, ja? Herr Kolle, wir haben für dich einen Steckbrief vorbereitet, für jede Kollegin und für jeden Kollegen und wir sind sehr gespannt, was drinsteht.
Mhm. Wissen wir ja nicht, ne?
Wissen wir nicht.
Wisst ihr natürlich nicht,
ne? Nie vorher gesehen.
Ich würde es auch genau so bescheiden formulieren.
Leg gerne los.
Okay. Ich heiße Marcel Kolle und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Wäre ich 1986 nicht zufällig auf der internationalen Funkausstellung in Berlin aufgekreuzt, mein Leben wäre wahrscheinlich komplett anders verlaufen. Dort habe ich damals an einem Probesprechen teilgenommen und meine Karriere nahm so langsam ihren Lauf. Meine erste Hauptrolle bekam ich 1990 in der Serie Wunderbare Jahre und seitdem sammle ich in meiner Vita Filme und Serien wie andere Briefmarken. Besonders gerne werde ich auf den Typ Mädchenschwarm besetzt, wie beispielsweise Ashton Kutcher oder James Franco, aber auch die Hauptrolle in Breaking Bad, Jesse Pinkman, steht mir ganz gut. Was ich heute machen würde, wenn ich damals nicht auf der IFA in Berlin gewesen wäre, verrate ich euch jetzt.
Yay!
Hey, flüssig durchgekommen. Läuft. Auch schön bescheiden formuliert,
ja. Würdest du so auch sagen, oder?
Und genau in den Worten sogar, ja. Vor allem den Teil mit der bekanntesten Stimme des Landes oder einer der bekanntesten.
Ja, na, absolut. Ja, aber ist doch so.
Naja. Weiß ich nicht.
Marcel, was hättest du gemacht? Wärst du da nicht gewesen? Hast du mal Gedanken darüber gemacht?
Jein, also sehr wahrscheinlich Abi und studiert irgendwas mit Sprachen. Also relativ spießig. Beziehungsweise hätte ich wahrscheinlich wie alle meine Freunde ein Studium angefangen und dann irgendwas anderes gemacht. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall.
Das Leben so hintreibt. Ja, das auf jeden Fall. Nee, aber ich wollte ja schon als kleines Kind immer zum Radio. Also das war ja so mein Traum und Synchronsprechen war dann so quasi die Übererfüllung von dem Kindheitstraum. Also ich war dann mit 12 schon da, wo ich eigentlich irgendwann mit 30 hätte sein wollen.
Wie war das damals für dich, so früh eigentlich schon das erreicht zu haben, wo andere, was weiß ich, 40, 50 Jahre darauf hinarbeiten?
Na geil natürlich. Also ich finde es auch heute noch geil. hab mich dadurch nicht unbedingt zum sympathischsten aller Teenager entwickelt, aber ist halt so.
Bin du warst ja ein kleiner Angeber.
Naja, ein richtiges Arschloch. Also zu einem Lehrer dann auch irgendwann mal gesagt, was wollen Sie mir eigentlich erzählen? Ich verdiene mehr als Sie. Also,
so richtig einen rausgehauen.
Nee, natürlich. Schön Füße auf den Tisch und dicke Hose.
Ja. Und wann hast du gemerkt, irgendwie sollte ich da vielleicht eine Ecke sympathischer werden? Oder so geht es nicht weiter?
Na, ich habe geerdete Freunde bis heute. Also so Leute aus der Schulzeit, die haben mich dann schon vom Boden zurückgeholt.
Okay.
Die haben auch einen anderen Fokus. Also für die ist Synchron halt so eine Sache, die ich mache. Aber die finden es jetzt auch nicht besonders spannend, was ich ganz angenehm finde.
Ja, genau, weil man auch Freunde hat, mit denen man nicht nur über die Branche die ganze Zeit quatscht, oder?
Nee, also fast gar nicht. Halt mal, was machst du gerade? Und dann ist aber auch gut.
Ja. Ich habe eine Freundin, die schaut alles auf Englisch. Also
von daher, das ist auch schön.
Wenig Begeisterung.
Schön, was du da machst in deiner Parallelwelt.
Marcel, hast du dann damals eigentlich, saßt du auch mit einem, keine Ahnung, Kassettenrekorder da und hast damals Sachen aufgenommen und hast einen auf Radiomoderator gemacht?
Nee, das habe ich tatsächlich nur mit Musik gemacht und mich dann immer geärgert, wenn die Moderatoren schon in die Songs reingequatscht haben, bevor die zu Ende waren.
Weil das macht mir Jacqui nicht heute noch.
Ja. Ja, natürlich macht ihr das.
Wurde uns so beigebracht.
Ja, das gehört sich, glaube ich, so. Ich hatte aber auch wirklich den Verdacht, das ist Absicht, damit da irgendwie das Copyright gesichert ist oder keine Ahnung, dass man nie die ganzen Songs auf Kassette hat dann.
Ja, nee, extra. Das sind die Moderatoren, die das Backtiming, wie es heißt, nicht im Griff haben. Also wir müssen ja rechtzeitig fertig werden, bis die Nachrichten kommen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann blub, früher raus.
Hätte mir das mal einer als Kind erklärt.
Ja, damals. Aber war dann später irgendwann nochmal Radio für dich ein Thema?
Nee, also nicht, dass ich es forciert hätte, aber ich habe mich in der Hinsicht eh immer treiben lassen. Also Synchron hat sich ja so ergeben, mehr oder weniger. Und war dann, wie gesagt, schon die Übererfüllung meiner Kindheitsträume. Und da hatte ich dann auch gar nicht den Ehrgeiz, dann nochmal großartig beim Radio was zu machen. Also ich freue mich immer noch, wenn ich Hörspiel sprechen darf, weil da komme ich ja quasi her. So meine ersten Schritte war ja Kinderhörspiel. Da kommen so Kindheitserinnerungen hoch, das feiere ich sehr. Aber ansonsten, nee, hatte ich da nicht wirklich Ambitionen in die Richtung.
Du, wie war denn das jetzt auf der IFA? Damals. Also da bist du hin und dann war da auf einmal hat einer gesagt, komm mal her und mach das mal, oder?
Also ist jetzt schon in dem Steckbrief sehr runtergebrochen. Nein, also ich wusste durch einen Klassenkameraden, weil der das auch schon ein paar Mal gemacht hat beim SFB damals, beim Vorgänger vom RBB, wie die Hörspielredakteurin heißt überhaupt, Frau Riedel. Und dann waren wir mit der Klasse auf der IFA und dann stand die da halt an dem SFB-Stand. Und weil ich das wusste und vorher schon am Vorlesewettbewerb der Berliner Schulen teilgenommen habe und wusste, dass ich ganz gut lesen kann, habe ich dann gesagt, ich möchte das auch machen, ich kann das. Und dann hat die mir halt ein Manuskript in die Hand gedrückt und mir die Chance gegeben. Mich dann eingeladen ins Haus des Rundfunks.
Hat dich deine Mom da supportet?
Ja, voll. Also die hat mich immer machen lassen, beziehungsweise auch probiert dann zu unterstützen, aber nie gepusht oder irgendwas. Die meinte, mach so lange, wie es dir Spaß macht und wenn nicht, dann machst du was anderes.
Aber die Eltern haben mit Schauspiel nichts am Hut,
ja, oder? Gar nicht. Meine Mutter ist Heilpädagogin, meinen Vater habe ich nie kennengelernt, großartig. Nee, also ganz fremd, nichts mit Schauspiel. Also der väterliche Teil meiner Familie ist musikalisch einigermaßen begabt, aber Schauspiel ist da nirgendwo dabei.
Und dann vom Hörspiel irgendwie ins Synchron.
Ja, da haben sich ja dann reichlich Synchronsprecher rumgetrieben, vor allem ältere Kollegen. Oder eben auch Björn Schaller, dessen Rolle ich dann bei Wunderbare Jahre später übernommen habe, weil er in den Stimmbruch gekommen ist. sein Pech, mein Glück. Und die haben mir dann halt von Synchron erzählt überhaupt. Und haben dann mir ein, zwei Nummern in die Hand gedrückt und gesagt, melde dich da mal, die brauchen dringend Kinder. Kinder brauchst du beim Synchron halt immer. Und auch da habe ich mich dann bei der Interopa-Film damals gemeldet. Und die waren dann auch so nett und haben mich gleich eingeladen.
Du, großer Sprung. Dann vom Synchron, irgendwann warst du Ashton Kutcher. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen? Gab es da ein Casting, oder?
Nee, gar nicht. Das war, Mann, wo ist mein Auto? Und der ist vorher, glaube ich, schon ein, zwei Mal in irgendwelchen Filmen aufgetaucht. Mal abgesehen von den wilden 70ern. Ich glaube aber, das kam erst später auf den deutschen Markt. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Und eigentlich hatte den, glaube ich, vor mir mal Kim Hasper gesprochen. Der hatte aber keine Zeit oder war krank. Und deswegen wurde ich einfach besetzt. Den Film hat damals Simon Jäger gemacht, also Buch und Regie. Mit dem war ich ziemlich dicke. Und der meinte, ich habe da einen lustigen Film, lass uns den mal machen. Wir machen den noch ein bisschen lustiger, als er im O-Ton ist. Ja, und dann war ich gleich verhaftet quasi. Also ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du einen Schauspieler so schnell behältst, aber war dann jeder weitere Film, da war ich es dann automatisch.
Aber war der damals schon eine große Nummer zu der Zeit?
Nee, überhaupt nicht. Also der war ja vorher irgendwie Unterwäschemodel oder keine Ahnung was. Hatte, wie gesagt, so 1, 2, 3 Kurzauftritte. Und Wilde 70er weiß ich eben nicht so genau, ob das vor Mann, wo ist mein Auto? Ja, keine Ahnung. Nee, also ein Riesenstar war er da noch nicht.
Lass uns mal reinhören in einen Film aus dem Jahr 2010 mit Ashton Kutcher. Kiss and Kill. Kannst du dich an den noch erinnern?
Ja.
Wissen Sie, Jen ist keine zerbrechliche Porzellanpuppe. Sie ist witzig und liebenswert und klug. Auf so eine verdrehte Art, indem sie Ihnen in dieser Sekunde noch etwas über den strategischen Wert von Nizza im Zweiten Weltkrieg sagen kann und schon im nächsten Augenblick, dass Cary Grant LSD eingeschmissen hat. Was ich wirklich sagen will, ist, ganz egal, wovon sie redet, ich kann ihr vertrauen. Ich verlasse mich auf sie, Sir, und nicht umgekehrt. Und mit ihrem Segen möchte ich sie gerne heiraten.
Oh. Ein Heiratsantrag. Hui.
Also wenn ich so alte Sachen von mir höre, habe ich immer das Gefühl, ich habe einen Pitch drin, der so quäkig war. Aber
lustig, ich dachte mir das auch, da merkt man richtig, dass du noch ein bisschen jünger bist.
Ja. Also, aber also meine Stimmfarbe hat sich, glaube ich, auch gerade in den letzten 5 bis max. 10 Jahren noch mal ein bisschen nach unten entwickelt. Also ich war tatsächlich auch so quäkig. Nicht ganz so schlimm, wie es jetzt gerade klang in meinen Ohren, aber so
jetzt, wo du ja wieder weniger rauchst, Marcel, wirst du vielleicht wieder jünger. Weißt du? Vielleicht entwickelst du dich wieder in die Richtung.
Mal sehen. Kann ich wieder die Jungen reden sprechen.
Ja.
Hast du dir das vorgenommen mit dem weniger Rauchen? Oder?
Na, ich habe eigentlich de facto aufgehört, nur halt, ich schere mal so links und rechts aus, wenn meine Freundin gerade mal nicht hinguckt.
Ah, okay.
Die Freundin ist übrigens, war auch schon bei uns im Podcast. Darf man das, dürfen wir das hier so öffentlich sagen?
Ja, ja, na, wie, also sie möchte halt nicht, dass wir allzu viel Privates preisgeben, aber dass wir beide zusammen sind, darf man ruhig wissen.
Hat sie da Angst bei mir? Ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommt.
Man kann sich bei dir halt nie sicher sein. Ihr kennt euch ja auch ein bisschen, richtig. Ja.
Also es ist Gabi Petermann.
So ein bisschen. Ja. Genau, die Gabi Petermann. Könnt ihr gerne mal gucken, haben wir auch eine Folge von und ist eine ganz wunderbare Kollegin. Du, Marcel, aber diese Zufälle in deinem Leben, die sind schon auffällig irgendwie. Also zum einen, dass dann der Björn Schaller mal in den Stimmbruch kommt, dann bekommst du die Rolle, dann hat hier der Hasper keine Zeit, dann bist du Ashton Kutcher. Das ist schon verrückt eigentlich, oder?
Ja, aber so ist es halt. Also das ist so meine Wahrnehmung vom Leben. Es sind halt so Gelegenheiten, die links und rechts vom Weg liegen und dann nimmst du sie mit oder lässt es. Natürlich gibt es Leute mit Ehrgeiz, die das auch ein bisschen forcieren, aber dazu gehöre ich halt leider nicht. Eigenschaft, die mir fehlt. Ja, aber halt vom Glück begünstigt, auf der Sonnenseite also des Lebens geboren.
Ja, also hast du schon auch so ein bisschen die Einstellung, es kommt einfach alles auf dich zu und du reitest einfach auf dieser Welle und nimmst es einfach mit, was kommt. Also genau, so in der Richtung.
Genau. Ja, also ich stress mich halt auch nicht, weil ihr auch synchron seid, weil sie nicht gefühlt 20, 30 Jahren totgesagt wird. Stress ich mich auch nicht. Also wenn es dann synchron nicht mehr gibt, dann fällt mir halt irgendwas anderes ein. Also irgendwas ergibt sich immer. Braucht ein Dach.
An was denkst du da?
Naja, also ich meine, konkret plane ich ja mit Gabi dann in 5 Jahren mal aus der Stadt rauszuziehen und ein Bauernhaus zu erwerben und der Ferienwohnung reinzukloppen und dann davon zu leben eventuell.
Also das ist
gut, aus der Synchronbranche.
Das ist gut, ich frage dich jetzt einfach immer, weil dann heißt das nicht, dass ich es ausgeplaudert habe, weißt du?
Ja, und ich kann ja mein Maul nicht halten.
Ja, genau, richtig. Also alle Synchronfirmen, die jetzt noch zuhören, bucht Marcel jetzt noch. Er könnte vielleicht in 5 Jahren nicht mehr da sein.
Naja, doch, also vielleicht so für 1, 2 Filme im Jahr oder so.
Ja.
Mal schauen. Und Gabi kann ich das Arbeiten eh nicht verbieten, also die müsste ich in den Keller sperren, damit die nicht mehr synchron spricht. Also.
Das machen wir bitte nicht. Du, aber Ashton Kutcher, sprichst du den gern?
Ist
das so ein Schauspieler, wo du sagst, irgendwie der hat richtig was?
Nein, jein. Also ich fühle mich auf ihm wohl, weil ich ihn eben auch schon so lange kenne. Also der begleitet mich jetzt auch schon ein ganz schönes Stück. Aber der hat auch so viel Dreck gedreht. Also ich habe ihn auch eine Zeit lang immer als männliche Meg Ryan bezeichnet, weil der nur noch Liebeskomödien gedreht hat mit fast immer demselben Plot. Es waren halt nur austauschbare weibliche Hauptrollen dabei. Ich glaube, bei dem Ausschnitt, den ihr gerade gezeigt habt, war es Catherine Heigl. Mhm. Ja, also er hatte schon einen ganz guten Verschleiß. Aber waren jetzt auch nicht so Schinken, die ich jetzt 2 oder 3 Mal gucken müsste, die er gedreht hat. Aber er hat sich schauspielerisch weiterentwickelt. Ich habe ihn neulich in einem Independent-Film gesprochen. Er hat einen Bösewicht gespielt. Das war ziemlich beeindruckend. Also da hat er echt nochmal gezeigt, dass er noch dazugelernt hat.
Cool. Was sagst du zu Two and a Half Men?
Ja, also war, sagen wir mal so, finanziell ein Geschenk. So als feststimmende Serienrolle dann auf einmal zu haben. Vor allem, wenn ich wusste, dass das der Part von Charlie Sheen ist. Aber ich fand die Serie mit Charlie Sheen 1000-mal lustiger. Also es war dann doch eher bemüht, um den Humor, den wiederherzustellen. Aber die Serie hat eigentlich nur mit Charlie Sheen gut funktioniert, fand ich.
Hm.
Und alles mit Ashton war dann blöd.
Ja, also, weil du meinst, so vom Humor her war es nicht mehr so die Nummer, die dir gefällt.
Es wurde immer flacher und es wurde immer mehr sich darum bemüht, den Humor aus der Charlie Sheen-Zeit wiederherzustellen und ich fand nicht, dass es wirklich gelungen ist.
Sollen wir trotzdem reinhören?
Können wir gerne machen. Ich kriege wahrscheinlich jetzt den nächsten Shitstorm, weil ich wieder irgendwelche Fans verprellt habe. Das tut mir so.
Ups. Was? Ach, nichts. Da geht eine Social-Media-Firma pleite, in die ich investiert habe.
Ach, und wie viel hast du investiert?
Keine Ahnung, 80 Millionen vielleicht.
80 Millionen, sagst du?
Mehr oder weniger. Mehr, würde ich sagen.
Und du hältst den Verlust von so einem Haufen Geld für einen Ups?
Ja?
Nein. Ups ist, wenn man beim Zehennägelschneiden den Zeh erwischt. Ups ist, wenn man Gleitgel mit Zahnpasta verwechselt. Ups ist, wenn man dachte, man könnte im Fahrstuhl einen schleichen lassen.
Du hast mal Gleitgel mit Zahnpasta verwechselt?
Ja, hat gebrannt wie die Hölle, aber mein Penis war minzfrisch.
Woher hast du gewusst, dass er minzfrisch war?
Die große Frage.
Das ist lustig.
Ja, okay, es waren schon ein paar gute Lacher dabei.
Wie waren die Aufnahmen damals für dich? Habt ihr viel gelacht im Studio?
Super viel Spaß gemacht. Ja, war ein duftes Team. Die Dialoge haben ja auch einigermaßen gestimmt im Deutschen. Also der Autor hat sich zumindest, was die Witze angeht, sehr viel Mühe gegeben. Also ja, wir hatten echt eine gute Zeit. Also hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Weil du gerade gesagt hast, da kriege ich wieder einen Shitstorm. Kriegst du den manchmal?
Na, ich nehme ja nicht so oft an irgendwelchen Interviews oder irgendwelchen Internetauftritten teil, aber ich habe tatsächlich schon mal in einem Podcast mich geäußert und da gab es dann auch ein bisschen negatives Feedback. Und neulich habe ich bei Sven Plate, der Bugs Bunny-Sprecher, der hat so ein Ding, der Ein-Minuten-Star, der kreist sich dann.
War ich auch schon.
Siehst du? Genau, und dann musste ich da eine Minute lang zum Löffel machen und da habe ich es geschafft, in dieser einen Minute irgendwie 1000 Leute zu verprellen, weil ich mich negativ über irgendwelche Sachen geäußert habe oder vergessen habe zu erwähnen, dass ich da und da schon mal Zeichentrick gesprochen habe oder sonst irgendwas. Ach genau, und in dem anderen Podcast habe ich über Chicago Fire mich negativ geäußert, da hatte ich eine Hauptrolle. Und das ist eine der schlechtesten Serien, die ich jemals gesehen habe. Und das fanden die Fans, die das gehört haben, nicht ganz so lustig, dass ich das nicht so geil fand.
Oh. Wenn das mein bester Kumpel hört, der Basti, der liebt die Serie. Ich meine es ernst, der kennt jede Folge. Und ich habe gesagt, hey, wir haben heute den Ashton Kutcher im Podcast. Mir wurscht. Sag ich, aber das war hier Captain, wie ist noch Captain?
Matt Casey.
Genau. Und er so, was, Captain Casey, das gibt's ja gar nicht. Er sagt schöne Grüße und er ist ja verrückt.
Scheiße. Oh Mann, es tut mir leid.
Warum findest du die so schlecht?
Weil da nichts passiert. Und das, was passiert, ist einfach Hanebüchen. Also ich hatte immer so das Gefühl, das meiste Geld haben sie tatsächlich für die Spezialeffekte ausgegeben. Also für Blut und Verletzungen und für die Branddinger, weil die Schauspieler waren durch die Bank furchtbar oder sind. Also wenn ich schlechte Laune bekommen habe, weil mich meiner genervt hat, musste ich mir immer nur eine Szene mit dem Chef angucken, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der so ein dicker, schwarzer Cowboy-Typ. Also weil was der gespielt hat, also das hat mich dann immer wieder so, okay, so schlecht
ist mein Schauspieler doch nicht. Klar, im Studio sagt man, was ist das jetzt wieder für ein Quatsch, aber sowas kann ja auch wirklich Spaß machen, sowas aufzunehmen, auch wenn man nicht komplett dahinter steht.
Also, die kann dann Spaß machen, wenn du ein bisschen Blödsinn drauf kloppen kannst, also halt Sprüche drauf synchronisieren. Oder wenn halt alles drumherum stimmt und du dann eine lustige Zeit machen kannst. Aber das war halt auch so mit der heißen Nadel gestrickt, diese Produktion, dass die Bücher durch die Bank weg scheiße waren. Und dann macht es einfach keinen Spaß, wenn ich um jeden Satz ringen muss, um zu gucken, wie ich den irgendwie synchron gesprochen kriege und dann unterwegs vergesse, wie ich ihn betonen muss, dann ist einfach nicht mehr lustig. Und wenn du dann eben noch so eine Flachzange sprichst, dann ja.
Das ist alles vorbei.
Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Wir haben da was vorbereitet. Bitte sei stark. Hier kommt Chicago Fire für dich.
Das wird sich jetzt durch diesen Podcast durchziehen.
Wir haben uns den Kopf zerbrochen, wie wir Mitglieder unserer Feuerwache ehren können, die scheinbar unüberwindbare Hürden überwinden konnten. Doch ein Platz des Respekts an einer Wand der 51, naja, der ist nur den absolut Stärksten unter uns vorbehalten. Und aus diesem Grund erteilen wir diese Ehre heute Otis Gehstock. Er bog sich, doch gebrochen ist er nie. Er fiel, doch er blieb nie lange am Boden. Er musste öfter schwitzige Hände ertragen, als man irgendwem auf der Welt zumuten möchte. Auf Otis Gehstock!
Okay, um was ging's hier?
Frag mich nicht. Also Otis war auf jeden Fall der Typ, der hatte den Spitznamen, weil der tatsächlich irgendwie mal Fahrstühle repariert hat oder keine Ahnung was. Also der hatte einen anderen Namen, das war sein Spitzname.
Okay.
War so der Nerd-Typ aus der Truppe. Aber ey, frag mich nicht, keine Ahnung. 9 Jahre lang, glaube ich, gesprochen und nie verstanden, worum es geht, weil es auch nicht wirklich von Belang war. Es tut mir so leid, liebe Fangemeinde.
Nein, ich finde es ja cool, dass du da so ehrlich bist, weil ich überlege mir, was würde ich denn machen? Ich glaube, ich würde immer sagen, ja, das war schon irgendwie lustig, weil ich mir dann denken würde, ich will da keinem wehtun, aber eigentlich bist du dafür ehrlicher. Ich finde das ja nicht cool.
Ja, also ich meine, wenn es mir körperliche Schmerzen bereitet, kann ich immer noch sagen, möchte ich nicht machen. Also ich meine, das hat ja doch durchaus meine Miete bezahlt, aber ich muss ja auch nicht alles geil finden, was ich spreche. Und ich muss ja auch nicht richtig liegen mit meinem Urteil. Vielleicht ist es ja ein besserer Schauspieler, als ich finde. Also, ja. Aber ich fand es halt nicht geil.
Marcel, gibt es denn manche Projekte, die du auch wirklich ablehnst, wo du sagst, da habe ich keinen Bock drauf? Das mache ich nicht?
Ja, also hat dann meistens mit den handelnden Personen zu tun, sprich mit der Regie. Also es gibt Regisseure, bei denen ich nicht sprechen möchte.
Oder aber
Firmen,
nicht
bei denen
mit
ich nicht arbeiten möchte.
Wer denn zum Beispiel?
Jetzt wollen wir den Shitstorm aber hier haben.
Droppen, nee, lieber nicht. Nee. Lieber nicht. Einmal tatsächlich habe ich einen Termin abgebrochen, weil das eine Vergewaltigungsszene war und ich konnte das nicht sprechen. Also das war so, nach 5 Takes habe ich gesagt, tut mir leid, muss jemand anders machen, kann ich nicht. Der hat das Mittel irgendwie gegen die Wand gedrückt und ihr dann irgendwie noch Sachen ins Ohr geflüstert. Das war mir zu krass. Und ein Hörspiel habe ich mal abgelehnt, weil das war mir zu sehr Christenpropaganda. Das war irgendwie auch so ein bisschen weird. Der Typ hat auch total beleidigt reagiert, der war eh nicht ganz sauber.
Aber diese Vergewaltigungsszene, hast du das dann, du hast ja wahrscheinlich, wie es bei uns immer ist, erst im Studio gesehen. Du hattest die Rolle dann schon angesprochen und hast dann gesagt, hey genau. Leute, ich kann das nicht machen.
Ja, also ich möchte auch nicht wissen, wie es für die Kollegin gewesen sein muss, die wahrscheinlich ähnlich unvorbereitet an den Termin rangegangen ist. Also war halt klar, ich bin der Böse, aber kennst ja auch so aus jeder dritten Krimiserie, hält dann halt ein Messer vor und will dann die Brieftasche haben, aber dass der dann tatsächlich loslegt, war mir nicht bewusst, bis es dann tatsächlich passiert ist. Muss ich nicht haben.
Ja, verstehe ich total. Da kann man auch generell, es gibt ja einfach manchmal Projekte, wo man sagt, nee, da habe ich nicht so Lust drauf. Und wenn man hinter Sachen auch einfach nicht steht, dann ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Ja. Also ist selten, aber ja, da würde ich auf jeden Fall einen Strich ziehen. Sowas möchte ich nicht.
Du, ich hoffe, wir tun dir einen Gefallen, wenn wir über typisch Andy sprechen. Ja. Magst du das?
Ja, war auch traumatisch, aber bloß weil der so viel, weil der so viel geredet hat. Und ich hatte einen Sidekick gesprochen von Hannes Maurer. Und zu der Zeit durfte man ja immer noch zu zweit im Atelier stehen. Und ich hatte dann da immer meine 5 bis 8 Zeiler und musste da irgendwie noch Nuancen setzen und den Witz treffen. Und er hat immer nur Stichworte gegeben. Und hat dann immer, wenn ich eine Aufnahme verkackt habe, hat er angefangen zu zählen, wie viele Aufnahmen ich jetzt schon habe.
Nein, wie gemein.
Bis ich dann irgendwann bei der 13. Aufnahme meinte, so noch einmal und ich schmeiß was nach dir und dann habe ich irgendwann einen Bauchhocker geworfen. Also nur deswegen, ansonsten hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Wahnsinn. Wir haben so viele Fanfragen bekommen, werden wir hinten raus auch nochmal abarbeiten. Aber ganz viele zu typisch Andy. Also das war wohl eine Serie, die den Leuten sehr am Herzen liegt. Wir hören mal rein.
Sag mal, riechst du das auch, Danny?
Oh nein, nichts da. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Und vor allem nicht am Eiersalat-Sandwich-Tag.
Nicht doch, mein olfaktorisch leidgeprüfter Freund. Es geht nicht um frisch verdaute Eier. Es ist der Geruch nach Liebe, der in der Luft liegt. Oder anders gesagt, Streiche liegen in der Luft. Da ja mehr oder weniger alle bei dem Wettbewerb mitmachen, um zu zeigen, wie romantisch sie sind, muss ich ihnen wohl zeigen, wie sie sich dabei zu mehr oder weniger absoluten Vollidioten machen. Hallo, kann ich sprechen mit Donny Decker? Sagen Sie ihm, Dr. Amour ist am Apparat. Aus Montreal. Non, das ist mein echter Name. Hören Sie, stellen Sie mich einfach durch und ich verspreche Ihnen, dass East Gekkel den Liebeswettbewerb gewinnt. Danke. Merci. Hi, Donny. Ich bin Dr. Amour, der Spezialist für Romantik aus Montreal. Ich bin von der Wettbewerbsorganisation gebeten worden, Ihnen bei Ihren Ratschlägen für die Teilnehmer zu helfen.
Wer, Dr. Amour? Sorry, Kumpel. Nie von Ihnen gehört.
Geil.
Dr. Amour.
Ja, das war toll, weil das war liebevoll produziert, es hat keinem wehgetan. Wie man zum Schluss gehört hat, das war Frank Schröder, der hat da die Regie gemacht und auch die Bücher. Das war sehr, sehr lustig mit dem. Und vor allem auch mit Hannes. Also da hatte ich richtig viel Spaß.
Ja, cool.
Super. Sprichst du Französisch? Weil das so gut war eben mit dem Akzent?
Nein, also besseres Schulfranzösisch, sagen wir mal so. Also einer meiner besten Freunde ist Halbfranzose. Die Mutter hat mich immer gezwungen bei denen dann mit Französisch, weil ich ja einen französischen Namen habe. Und wir waren relativ häufig in Frankreich im Urlaub. Also ich kann es ganz gut. Man könnte mich da aussetzen und ich würde überleben. Aber es gibt andere Sprachen, die ich besser kann. Englisch und Spanisch.
Du hast ja auch mal eine Zeit lang in Spanien gelebt und hast ja auch eine Sprachschule dort geführt.
Ein Jahr, ja. Und die Sparschule lief genau 8 Monate. Und dann waren wir pleite.
Moment, das will ich wissen. Also du bist irgendwann mal auf die Idee gekommen zu sagen, ich gehe nach Spanien, um deine Schule zu
erzählen? Mal wieder nicht meine Idee, sondern die von Freunden von mir. Also einer von meinen Jungs hat ein Erasmus-Jahr gemacht in Spanien und hat sich in das Land verliebt und ist da geblieben und hatte dann da halt die Idee, da als Sprachlehrer für Deutsch sein Geld zu verdienen. Dann haben noch 2 andere Jungs aus meinem Freundeskreis, waren auch ein bisschen in der Orientierungsphase und die waren dann auch so, komm, lass uns doch eine Surfschule aufmachen in Spanien. Ne? Kostet alles viel zu viel Geld, lass uns doch eine Sprachschule aufmachen in Spanien. Also die 3 hatten dann den Plan und ich hatte das Geld. Und dann habe ich gesagt, ich gebe euch Startkapital, aber dann möchte ich mit vor Ort sein und mir angucken, was ihr mit meinem Geld macht. Ja, und dann haben wir das versucht. Das lief ein halbes Jahr auch relativ gut und dann haben wir es komplett an die Wand gefahren mit lauter idiotischen Anfängerfehlern, voller Naivität. Aber ich bereue es nicht. Also war eine super Erfahrung.
Bist du noch befreundet? Die Freundschaft
hat gehalten. Ja, die Freundschaft hat gehalten.
Okay.
Und Geld haben wir jetzt auch nicht so viel verbrannt. Also hielt sich alles noch in überschaubaren Grenzen zum Glück.
Wie war das damals für dich, ein Jahr komplett raus zu sein aus dem Synchron?
Naja, komplett raus ist relativ. Ich hatte schon noch Netz und doppelten Boden. Also ich habe auch meine Mietwohnung, meine damalige, in Berlin behalten und war so einmal im Monat für eine Woche ungefähr nochmal in Berlin, um einfach ein bisschen Geld zu verdienen, weil die Sprachschule im besten Fall eine schwarze Null geschrieben hat. Also davon hätten wir nicht leben können. Da hätten wir noch mindestens ein Jahr länger durchhalten müssen. Um da irgendwie, dass ich da hätte sagen können, Synchron brauche ich nicht mehr.
Aber es ist doch angenehm zu wissen, dass es auch geht, dass man mal länger weg sein kann. Das ist ja immer beim Synchron, wird einem ja schon auch immer als Sprecher so signalisiert, hey, du musst eigentlich immer irgendwie da sein und das Projekt hier, da haben wir die Abgabe und hier und da, dass man eigentlich ja letzten Endes auch einfach zurückkommen kann. Ja, du verlierst vielleicht 1-2 Rollen, aber letzten Endes bist du trotzdem wieder im Geschäft, auch nach einem Jahr.
Ich glaube, das ist wie in jeder Bubble, du hältst dann deine Bubble für den Nabel der Welt. Dass du einfach denkst, wenn das jetzt morgen nicht passiert, was ich möchte, dann bricht die Welt zusammen, aber es ist einfach Quatsch. Und da hilft es tatsächlich, wenn man mal einen Schritt nach außen macht und mal ein Jahr weggeht. Und ich wusste ja auch nicht, was passiert, wenn ich wiederkomme, ob mich dann überhaupt noch jemand haben will. Also wenn ich fest wieder da bin, aber war natürlich genau der Effekt, so ach, Marcel ist wieder da, komm hier, zack. Und ich konnte mich vor Arbeit kaum retten.
Also welchen Schauspieler würdest du auf keinen Fall verlieren wollen? Also um wen würdest du kämpfen ohne Ende?
Na, Aaron Paul, also den aus Breaking Bad, Jesse Pinkman.
Ist das jetzt so eine Rolle, wo du sagst, hey, da geht mir das Herz auf?
Ja, ich meine, er ist auch, jetzt bin ich schon wieder dabei, meine Schauspieler zu bashen, also er overactet auch gerne mal. Aber ich finde ihn als Typen einfach geil und er dreht auch geile Sachen. Also auch relativ viel Schrott dabei gewesen, aber es sind zumindest immer interessante Rollen. Und ich mag den als Typ.
Ja, total grandios, die Serie. Hast du dir die selbst dann auch nochmal angeschaut, danach?
Ja, wobei ich sie mir nochmal angucken müsste mittlerweile, weil ich auch ständig wieder Sachen gefragt werde, so handlungsbezogen, wo ich dann doch langsam ins Straucheln komme, weil es schon ein Weilchen her ist. Aber ja, das war eine der Sachen, die ich gesprochen habe, wo ich richtig Bock hatte, mir das dann auch anzugucken.
Alter, unfassbar erfolgreich, die Serie. Und jetzt hören wir mal rein. Du in Breaking Bad.
Wir müssen unser Produkt in großen Mengen vertreiben. Großhandel nennt man das.
Sie meinen dann einen Zwischenhändler?
Ja. Ja, den brauchen wir. Wir brauchen einen Verteiler. Kennst du zufällig so einen?
Ja, ich kannte schon mal einen. Bis Sie ihn umgelegt haben.
Ja, und wer hat Crazy Aids Platz eingenommen?
Ein gewisser Tuco. Ein schlimmer Finger, so viel ich weiß.
Tuco, okay. Also dann geh einfach zu Tuco und rede mit ihm.
Na klar. Hallo, Sir. Ich weiß, dass Sie mich nicht kennen, aber haben Sie vielleicht Interesse an einer kriminellen Menge Methamphetamin?
Im Prinzip ja, aber mit ein bisschen mehr Verkaufsgeschick
vielleicht. Sie schneiden's einfach nicht, Mann. Der Typ ist ein OG.
Was bedeutet das denn?
Ach, meine Fresse. Der ist auf einem hohen Level, Mann. Der macht keine Geschäfte mit einem, den er nicht kennt. Sie kapieren einfach nicht, wie das läuft. Sie können unmöglich bei einem Dealer dieser Ebene reinplatzen und mit ihm ins Geschäft kommen. Das ist gefährlich. Da muss man eingeführt werden. Man braucht wen, der für einen birgt.
Und wer hatte dich bei Crazy Eight eingeführt?
Emilio. Und auch nur, weil ich ihn seit der 3. Klasse kenne. Und wir können auch nicht mehr mit Emilio reden,
denn
Sie...
Schon gut.
Ich muss Ihnen sagen, Mr. White, das ist zu gefährlich. Ja? Aber wir verdienen doch gut. Warum können Sie nicht damit zufrieden sein, wie es läuft?
Jetzt mach aber einen Punkt! Lass dir endlich mal Eier wachsen!
So, lass dir endlich mal Eier wachsen.
Geil, okay, großartig.
Mega. Wie oft wirst du auf die Rolle noch angesprochen?
Ja, also geht so andersrum. Wenn mich jemand fragt, was ich gesprochen habe und die Leute Ashton Kutcher zum Beispiel nicht kennen, dann brauche ich nur damit zu kommen. Jesse
kennt jeder.
Breaking Bad. Das dann, also die meisten zumindest, ja.
Die Leute kennen Ashton Kutcher nicht?
Ist tatsächlich vorgekommen, ja, gerade erst. Ich war gerade in Südtirol bei der Hochzeit meiner Cousine. Da war das dann zwischendurch auch Thema und da waren so 2-3 Menschen dabei, die Ashton Kutcher nicht kannten.
Was es so gibt, ne? Ja. Wie waren denn damals die Aufnahmen dazu? Also ich meine, waren ja, wie viele Staffeln gibt es von Breaking Bad? Also 5, ja.
Genau, 5.
Endlos-Serie. Wie war das damals?
Anstrengend.
Ja?
Ohne jetzt allzu sehr ins Detail gehen zu wollen. Das war nicht die leichteste Arbeit.
Okay.
Aber ja. Also wir beiden Hauptrollensprecher, wir haben immer schon gesehen, wenn wir uns irgendwo getroffen haben, ob der andere schon in dem Atelier war an dem Tag, weil dann hingen die Mundwinkel etwas weiter nach unten. Es war nicht unbedingt launefördernd.
Ah, okay, also, verstehe.
Nein,
kein also Spaß.
Regie und Buch, irgendwie schwierig.
Na, die Bücher waren schon gut. Und die Regie, das muss man sagen, hat Hand und Fuß, aber es ist halt komplett spaßbefreit gewesen. Das war schon sehr, 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 sehr trocken. Und auch oft anders, als ich es hätte machen wollen. Ein Tonmeister meinte mal zu mir, es ist geil, was ihr da gemacht habt, aber ihr klingt leider alle wie Abiturienten. Und das ist mir leider auch bei den Aufnahmen schon ein bisschen aufgestoßen.
Also du meinst zu hoch oder?
Na, zu gebildet und zu deutlich und zu wenig verschliffen und zu wenig Slang. Also.
Okay.
Wie bist du da im Studio, wenn du etwas als Sprecher anders siehst? Du machst ja auch selbst viel Regie. Wie verhältst du dich da? Bist du da auch so ehrlich und knallst dem Regisseur das hin oder bist du dann eher so?
Ja, also ich bin diplomatischer geworden. Man wird ja ruhiger im Alter. Aber also wenn mir was nicht passt, dann sage ich das schon relativ deutlich und ich sage auch, warum es mir nicht passt. Also ich mache es ja nicht, um jemanden zu ärgern, sondern weil ich möchte, dass das gut wird in irgendeiner Form. Und wenn ich das Gefühl habe, es wird so nicht gut, wie ich es machen soll, dann sage ich das schon. Mittlerweile sage ich dann gut, ich finde es zwar blöd, aber ich mache es so, wie du es möchtest. Vor noch ein paar Jahren, also ich sag mal 10, 15 Jahren, habe ich einfach gesagt, nee, mache ich nicht. Oder bin gegangen.
Echt?
Krass. Okay. Knallhart.
Ja. Oder habe mal eine Runde um Block gedreht, wenn ich kurz vorm Ausrasten war. So, okay, ich gehe jetzt mal kurz eine Viertelstunde ums Haus und dann komme ich wieder und dann gucken wir mal, ob wir weiterarbeiten können.
Und hast währenddessen 10 Kippen geraucht.
Nein, und dann halt bei meiner Disponentin angerufen und gesagt, dass ich bei der Regisseurin nicht mehr arbeiten möchte. Dem der Regisseurin.
Ja. Ich finde es aber schon mal cool, dass alle, die gerade zuhören, auch mal hören und merken, dass wir zwar einen Traumjob haben, aber dass auch der mal anstrengend sein kann und dass auch wir mal einen Scheißtag haben können oder nicht happy sind mit dem, was wir da tun oder dass das auch vorkommt, ganz normal. Ja. Solange wir dich noch haben, lass uns über James Franco sprechen, den du auch immer wieder sprichst. Und warum teilst du den mit Kim Hasper?
Also ich habe ihn nicht als erstes gesprochen. Das war Kim in dem alten Spider-Man. Als James Franco da der Sohn vom grünen Kobold war.
Okay.
Danach gab es dann, ich glaube, es war ein Seth Rogen-Film, auch ein Superhelden-Ding, Green Hornet. Und da tauchte James Franco dann als Bösewicht auf und war komplett anders gemake-upt. Und lustigerweise war es derselbe Regisseur, der aber nicht erkannt hat, dass es derselbe Schauspieler ist. Und der hat mich dann besetzt auf James Franco. Und das war ein anderer Verleih. Und jetzt ist es so, abhängig vom Verleih gelte ich als Feststimme und bei anderen Verleihen gilt Kim als Feststimme. Wir sind da aber komplett gut miteinander. Also wir rufen uns auch mal gegenseitig an, wenn es eine Anfrage gibt, jetzt weiß ich nicht, eine Werbung oder sonst irgendwas, dass wir uns da preislich absprechen, dass nicht der eine genommen wird, weil er billiger ist, sondern weil sie dann tatsächlich denjenigen haben wollen. Also läuft eigentlich ganz gut. Aber den spreche ich auch sehr gerne. Hätte ich auch gerne exklusiv, aber ich gönne es auch Kim, wenn er ihn spricht.
Warum sprichst du denn besonders gern?
Finde ich auch einen geilen Typen. Also der dreht geile Sachen zwischendurch. Gut, jetzt hat er seine eigene MeToo-Nummer gerade hinter sich. Aber der macht
Ich gelesen. Irgendwie Minderjährige. Oder weißt du genau, was war?
Na, also ich krieg's jetzt, glaube ich, nicht zu 100% zusammen, aber der hat auch eine Schauspielschule und hat da den Schauspielschülerinnen gesagt, dass sie diese Plastikschalen nicht brauchen, wenn man Nacktszenen dreht. Also dass sie gerne bitte ganz nackt bei ihm spielen sollen.
Okay.
Und nicht da irgendwie die Genitalien abdecken sollen. Das ist so. Aber das ist jetzt auch.
Und waren wohl teilweise minderjährig und.
Ja, halt junge Schauspielschülerinnen. Also, was halt in Amerika als minderjährig gilt, so 18, 19. Und der Typ ist, glaube ich, so alt wie ich. Jetzt mal gepflegte Mitte 40. Also, gut, es ist in keinem Alter geil, aber das macht es noch ungeiler. Das hat es ein bisschen geschmälert, leider. ich glaube, auch seiner Karriere nicht unbedingt gut getan. Aber der hat zum Beispiel mal gesagt, er dreht diese ganzen Blockbuster-Filme bloß, um sich dann die Independent-Filme leisten zu können, die er lieber drehen möchte. Also der hat auch ganz oft selber Drehbücher geschrieben und Regie geführt. Filme, die man nicht unbedingt sehen muss, aber es sind halt Independent-Filme. Und das ist tatsächlich Kunst, die er macht. Und das finde ich geil. Und dann schreibt er auch Gedichte und Kurzgeschichten und malt. Der war sogar mal in Berlin mit einer Ausstellung. Habe ich zwar nicht gesehen, aber also er scheint wohl auch als Künstler was drauf zu haben. Und deswegen finde ich den einfach geil, weil er wirklich ein Vollblutkünstler ist.
Du verfolgst deine Schauspieler anscheinend richtig, oder?
Jein. Also ich meine, wenn ich den Namen irgendwo lese, dann lese ich halt nach, worum es gerade geht.
Ja.
Kann ja auch was mit meinem Broterwerb zu tun haben, wie in dem Fall MeToo. Oder was jetzt zum Beispiel Ashton Kutcher, was ich nicht wusste, der war wohl ganz schlimm krank und hat deswegen so lange nichts gedreht.
Ah,
das wusste ich auch nicht.
Also ich dachte, der hat einfach, weil der hat irgendwann vor Jahren schon in sämtliche Startup-Unternehmen investiert, und ist mehrfacher Multimillionär. Also ich glaube, dachte, der muss einfach nicht mehr drehen. Aber jetzt hat mir neulich jemand erzählt, nee, der hatte eine relativ schlimme Krankheit. Ich weiß nicht was, aber war wohl deswegen eine Weile raus.
Hast du eigentlich mal einen deiner Schauspieler getroffen?
Nee. Weiß ich auch nicht, ob das so gut wäre.
Wird es den nächsten Shitstorm geben?
Ja, also ich meine, weil, also entweder finde ich den blöd oder er mich, also worst case natürlich. Und dann habe ich keinen Bock mehr, den zu sprechen. Oder er sagt seinem Agenten, ich will nicht mehr, dass der mich spricht. Also
lieber im Hintergrund bleiben.
Das kann auch schief gehen.
Eskalationsgefahr.
Also. Und ich glaube wirklich, so einem Hollywood-Star ist das so pupegal, wer seine deutsche Stimme ist. Ich habe neulich meine koreanische Stimme kennengelernt, meine spanische und meine italienische. Also
ja,
ist ihm egal.
Ist dem, glaube ich, Latte.
Sag mal, welcher Film von James Franco ist dir so besonders im Gedächtnis geblieben? Hast du einen Lieblingsfilm?
Disaster Artist.
Wieso?
Weil der einfach zum Totlachen war. Da hat lustigerweise Kim Regie geführt. Das war ein bisschen absurd, dass der ihn normalerweise auch spricht, dann mir gesagt hat, wie ich den Satz betonen soll. Das war ein Film, also das war irgendwie mal viral. Da hat so ein Typ mit seinem eigenen Geld einen Film gedreht und das ist der schlechteste Film aller Zeiten gewesen. Mit den schlechtesten Schauspielern und den krassesten Schnittfehlern. Und dann hat James Franco halt, die haben dann einen Film gedreht, wie das zu diesem Film gekommen ist. Und haben tatsächlich auch 1:1 die Szenen aus dem Film nachgestellt. Das sieht man dann im Abspann, hast du links im Bild dann die Originalszenen von diesem Schrottfilm und rechts dann das, was sie nachgedreht haben. Und es ist zum Totlachen komisch. Es war wirklich, wirklich geil. War ein bisschen schwierig, weil wir auch nicht wussten, weil der Typ war auch nicht greifbar, der diesen Film gedreht hat. Ich glaube, der kam aus dem Balkan, aber hat es auch nie so wirklich artikuliert, hat immer behauptet, er sei Amerikaner, hat aber einen krassen Akzent gehabt. Aber wir wussten nicht, was das für einer ist, weil er es halt selber nie gesagt hat und auch nirgendwo steht, wo der eigentlich herkommt. Und dann haben wir uns irgendwas ausgedacht, irgendwas, was ein bisschen fremdländisch klingt, weil ab und zu auch darauf Bezug genommen wurde, dann auch in der deutschen Fassung, weil er Worte auch komisch ausspricht. Also es war ein Struggle, aber wir haben wirklich, wirklich viel Spaß gehabt. Das war wirklich zum Totlachen teilweise, der Film.
Ja, mega Tipp aus dem Jahr 2017 habe ich gerade gesehen. Aus dem Jahr 2016 haben wir einen Trailer ausgegraben zu Why Him. Machen wir mal rein.
Laird nimmt kein Blatt vor den Mund. Aber er ist ein wirklich netter Kerl.
Weißt du noch, als wir Sex im Whirlpool hatten? Steph hat sich geöffnet wie eine Blume. Das hättet ihr sehen sollen.
Das hätte ich nicht, aber jetzt habe ich das Gefühl, als hätte ich es.
Kein Vater wünscht sich für seine Tochter so einen Kerl.
Mir ist gerade nach einer fetten Umarmung.
Gute Nacht.
Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat.
Oma.
Ich fühle mich so normal.
Ich habe eine kleine Überraschung. Tada! Ist das unsere Weihnachtskarte?
Das seid ihr!
Da steht fröhliche Feiertage und so.
Da steht fröhliche Feiertage?
Ja.
Fuck, ich wusste nicht, dass er auf fröhliche Feiertage dazu tätowiert. Das werde ich jetzt wohl nie mehr los.
Matt, Weihnachten werde ich Steph fragen, ob sie mich heiratet. Und ich möchte gern deinen Segen haben. Ja?
Nein.
Gib mir ein paar Tage, dann habe ich dich überzeugt. Heiligabend wirst du Sohn zu mir sagen. Und ich werde Dad zu dir sagen.
Ich denke, das wird nicht passieren.
Ich denke schon, Dad.
Nein, ich denke nicht.
Dad, ich denke schon.
Hör auf.
Was denn, Dad?
Das, hör auf damit.
Dad, wovon redest du bitte?
So gut.
Ja. Mega. Aber das war dann eben einer dieser Mainstream-Filme, die er gedreht hat, um dann Ich komme gerade nicht drauf, aber irgendeine Romanverfilmung dann drehen zu können, glaube ich.
Ist das so ein Film, der im Trailer alle Gags raushaut und der Film ist dann total doof? Oder ist dann auch der ganze Film okay?
Nee, da sind auch einige Dinger drin gewesen, die konntest du im Trailer nicht zeigen oder sagen, weil es sonst, glaube ich, mit dem FSK Schwierigkeiten gegeben hätte. Also da sind schon echt zotige Teile dabei und ja, auch so ein paar Schenkelklopfer. Also jetzt nicht der anspruchsvollste Humor, aber gutes Popcorn-Kino, kann man gucken.
Ja. Geil, gutes Popcorn-Kino. Bekommt 5 Popcorn-Tüten.
Genau.
Kino-Rubrik. Da
sind wir wieder. Schön. So, jetzt sind wir ja sehr gespannt, was du zum Film Hangover sagst, in dem du Doug Billings gesprochen hast. Die größte Rolle überhaupt, weil du leider die ganze Zeit verschwunden bist.
Also ich liebe den Film, ohne Scheiß.
Also der Bräutigam, der sozusagen mit seinen Jungs zum Feiern geht und in Las Vegas verschwindet. Und ja, du bist am Anfang ein bisschen dabei und am Ende wirst du dann hochrot auf dem Dach wiedergefunden.
Genau, ja. Ja, war großartig. Hast du eine Hauptrolle in einem Kinofilm? Wieso, habe ich nur eine halbe Stunde Termin? Naja, er redet nicht so viel.
Oh, verdammt, da freut man sich immer, ne? Hauptrolle im Kinofilm und dann, super. Paar Takes
aber, nur. Aber den spreche ich auch fest jetzt, den Justin Bartha, den Schauspieler. Also den habe ich jetzt auch schon öfter gesprochen.
Süßer, hat sich gelohnt. Und ich fand wenige Filme in meinem Leben so lustig wie eben diesen ersten Teil von Hangover. Wirklich. Ja. Da lag ich am Boden.
Ja, wirklich grandios gemacht.
Absolut. Ja. Die haben halt neue Maßstäbe gesetzt. Also das war wirklich, ich fand den zweiten, der hat auch noch funktioniert, aber der erste war schon wirklich Granate.
Ja.
Und bei dem dachte ja auch keiner, dass der ins Kino kommt.
Echt?
Das war so eine Billo, mach mal nebenbei Produktion. Und als wir dann fertig waren, mit der Synchro, hieß es dann, ja, der kommt jetzt doch ins Kino. Mal gucken, vielleicht läuft er ja.
Ach also, was.
Und dann so ein Welterfolg.
Ja, und der Verleih hat null darauf gesetzt wohl am Anfang, aber ja.
Lass uns doch in eine der wenigen Szenen reinhören, die es von dir gibt. Die Szene, wo deine Jungs sich sozusagen wiederfinden nach einer durchzechten Nacht auf dem Dach.
Ja. Wir haben überall nach dir gesucht.
Was zum Teufel ist denn los?
Das werden wir dir alles erklären, aber jetzt müssen wir unbedingt los.
Hey, Kumpel, alles okay?
Nein, nichts ist okay.
Du siehst gut aus, du hast Farbe gekriegt, ich bin neidisch.
Ich werde heute heiraten.
Ja, genau, Doug. Und genau deswegen musst du dich konzentrieren und das tun, was wir dir sagen. Denn offen gesagt, deinetwegen läuft uns gerade die Zeit davon.
Blödes Arschloch! Oh, oh, oh,
meine Haut brennt! Oh, meine Haut brennt! Oh, oh, oh. Alles okay, das ist nicht deine Schuld, Doug. Es ist alles gut, ganz ruhig.
Halt die Klappe! Haltet alle die Klappe! Bringt mich einfach nach Haus. Bringt mich einfach nach Haus.
Du hast Farbe gekriegt.
Siehst du das? Du hast Farbe gekriegt.
Und dann steht er da hochrot. Oh, schön.
Geil. Super geil.
Mann, die Aufnahmen bestimmt auch sehr lustig, ey.
Ja, die paar, die ich hatte, ja.
Marcel, jetzt haben wir doch zum Abschluss so viele Fanfragen. Ich meine, Jackie, wollen wir uns für die ein oder andere entscheiden? Hast du noch?
Ja, wir also.
Auf Insta gepostet, dass du hier bist und da kam bam, bam, bam.
Ja, okay. Wahnsinn.
Für anderen.
Also Arne fragt, war Junkie Jesse rhythmisch so anspruchsvoll, wie man sich das vorstellt? Und hat Kiffen geholfen?
Rhythmisch so anspruchsvoll, wie man sich das... Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Und ja, Kiffen hat auf jeden Fall nicht geschadet, sagen wir mal so.
Hier, Michel Motrisch würde gerne wissen, kannst du den typisch Andy-Intro-Rap für uns singen?
Nein, kann ich nicht.
Ganz kurz.
Das ist 25 Jahre her, glaube ich. Keine Chance.
Na gut, der Kinofreund fragt, welcher Satz ist der peinlichste, den du je sagen musstest?
Oh, gute Frage. Nächste Frage, keine Ahnung.
Schwierig. Ja, sehr schwierig, auch nicht, was ich sagen soll.
Also, ich finde ja so Ateliersätze immer ganz lustig, wenn wir so halbe Fachtermini benutzen, die dann aber für ungeübte Ohren irgendwie komisch klingen. Wenn dann zum Beispiel die Cutterin sagt, das Arschloch muss breiter oder so. Eigentlich nur das Wort meint, dass man dann breiter sprechen soll oder der Tonmeister halt, nee, mach noch eine, das Arschloch war schmutzig.
Das ist echt, oder, eigentlich müsste man das mal mit aufzeichnen, ne? so im Studio.
Ich auch schon überlegt, ob ich so ein kleines Heftchen mal rausbringe, so wenigstens für die Branche. Ich würde es nennen, soll ich von hinten über die Alte rübergehen.
Sehr gut, ganz normale Sätze bei uns im Atelier.
Ja. Da also damit ist natürlich die alte Aufnahme gemeint.
Na klar, na klar. T3101 fragt, auch eine schöne Frage, magst du Rosinen im Gebäck?
Wenige, aber ja.
Hier, Bilbo Bothlin fragt, wen synchronisierst du lieber, Aaron Paul oder James Franco?
Puh, schwere Frage. James Franco.
Warum?
Ich komm irgendwie mehr vom Gesicht, habe ich das Gefühl, wenn ich ihn spreche. Also ich fühle mich auf dem mehr drin, in der Rolle, egal welcher er gerade spielt.
Jetzt auch wieder schön, ich fühle mich in ihm mehr drin.
wieder so ein Satz.
Der Lukas Voice fragt, hast du Synchronarbeiten, für die du dich im Nachhinein schämst oder die dir unangenehm sind?
Ja, also möchte ich jetzt nicht beim Namen nennen, aber es gibt so eine Sitcom, die ist noch gar nicht so lange her. Da hatte ich nach jedem Termin das Gefühl, ich müsste mich mit Stahlwolle duschen, weil die Serie schon schlecht war und die Bücher noch schlechter waren und dem Regisseur alles egal war. Und ich dann irgendwann einfach nur noch den Kopf ausgeschaltet habe und alles draufgesprochen habe, was da stand, ob es Sinn ergeben hat oder nicht. Es war jeder Witz mit Erfolg getötet und es war alles ganz furchtbar. Und das, ja, möchte ich eigentlich nicht mehr mit in Verbindung gebracht werden.
Die Mara Engel würde gern noch wissen, lieber Marcel, was war die schwerste und welche war die schönste Sprechrolle?
Also eine der schönsten war, als ich ausnahmsweise mal Jake Gyllenhaal sprechen durfte in Jarhead. Das war wirklich, wirklich geil.
Cool.
Durfte ich nur machen, weil Marius da keine Zeit hatte, der ihn normalerweise spricht. Aber das hat in jeder Hinsicht Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel geredet, weil der hat auch noch den Erzähler gemacht im ganzen Film. Also ich glaube, ich hatte da fast 1000 Takes oder sowas.
Oh.
Was war der andere Teil der Frage?
Ja, der andere war, was war die schwerste Rolle?
Ja, einfach sind sie alle nicht. Aber doch hier aus der Serie Hannibal, die Hannibal Lecter, da war ich der Ermittler Will. Das war schwer.
Ja. Warum?
Der hat sich einen Wolf gespielt und der hat auch, ich weiß nicht, ob der ein Asperger-Syndrom oder irgendwas darstellen wollte. Also der war auch psychisch nicht so ganz sauber. Der Schauspieler hat es richtig geil gespielt. Sehr, sehr komplexe Serie, sehr verworren, sehr intellektuelles Geschwafel. Also Geschwafel klingt jetzt negativ, aber also das war wirklich challenging. Und dann mit Flo Halm in der Regie, der einem auch keine Halbtöne durchgehen lässt oder irgendwie so Larifari-Synchron, sondern wirklich mit dir arbeitet. Das war schon echt intensiv, aber hat Bock gemacht.
Jetzt werden wahrscheinlich manche sagen, was heißt Halbtöne?
Naja, halt, dass du halt irgendwie technisch was herstellst, was du vielleicht auch ein bisschen gefühlter sprechen kannst. Also halt richtig spielen und nicht bloß technisch weinen. Nicht Buhu sagen, sondern wirklich weinen.
Buhu. So, und dann haben wir noch die letzte, wenn nicht sogar die wichtigste Frage vom Da Max, der fragt, freust du dich, dass du Shaggy treffen darfst?
Ja, immer wieder.
Steht hier wirklich.
Da freue ich mich immer wieder.
Und die andere fand ich auch geil. Wer ist Marcel?
Das ist ja gemein.
Das ist meine Lieblingsfrage.
Okay. Eben, deswegen habe ich sie dir jetzt vorgelesen.
Who the fuck?
Who the fuck ist Marcel?
Ja, völlig zu Recht.
Marcel, schön war es mit dir.
Ja, ich find's auch so nett.
Was schlimm? Ja. Nee, oder?
Nee, im Gegenteil, schon vorbei. Ich dachte, wir quatschen noch ein bisschen. Schön.
Willst du unbedingt noch was sagen? Jetzt hast du die Möglichkeit.
Nee, ach, um Gottes Willen, nein.
Doch, wir müssen jetzt hinten raus, ja, um den Shitstorm abzuwenden, müssen wir noch sagen, was liebst du am Synchronsprechen?
Naja,
deine Liebeserklärung.
Meine kleine Liebeserklärung. Also schon alleine, dass wir quasi an Hollywood, in erster Linie ja Hollywood, teilhaben dürfen, ohne unser Gesicht tatsächlich in der Öffentlichkeit zeigen zu müssen. Jeden Tag wirklich mit anderen Leuten zu arbeiten, viele davon sehr interessant und lustig. Ist einfach abwechslungsreicher Beruf. Ich finde es super und ich bin Herr meiner Zeit. Ist ja so als Freiberufler auch ganz schön, dass man auch mal sagen kann, ich arbeite jetzt mal 2 Wochen nicht. Oder so. Also ja.
Und wühle im Schlamm.
Genau.
Genau.
Und ernte Zucchini.
Super. Marcel, lieben Dank. Alles Gute. Grüße nach Berlin.
Ja, grüße euch, danke euch.
Bussis an Gavi und an dich.
Nein.